Herzlich willkommen zum dritten Teil der Vertiefung germanische Mythologie. Angesichts der Veröffentlichung von God of War Ragnarök plane ich 9 Folgen, um das Spiel bis zum Release am 9. November zu begleiten. Auch wenn dieses Videospiel natürlich eine fiktive Interpretation und keine authentische Dokumentation ist, so ist Sony Santa Monica doch in einigen Bereichen der Mythologie und ihrer Zusammenhänge verblüffend quellentreu, sodass auch Kenner der Edda vielleicht von Details überrascht werden. In der ersten Folge ging es unter anderem um die heilige Zahl 9 sowie um den Begriff der Germanen, der von Cäsar für die Völker rechts des Rheins populär gemacht wurde. Ich habe einige historische Hintergründe erläutert, die die Vielfalt und Dynamik von den Kleinstämmen der Kaiserzeit über die großen Stammesverbände der Völkerwanderung bis hin zur Wikingerzeit zeigen sollten. In der zweiten Folge habe ich anhand des aktuellen Trailers von God of War Ragnarök einige gesellschaftliche und juristische Vorstellungen zu Rache, Familie, Ehre und Heil vorgestellt, um deutlich zu machen, wie stark sich diese von unseren modernen Ansichten unterschieden. Zudem habe ich auf die schwierige Quellenlage hingewiesen, weil sehr wenig Schriftliches von den kontinentalen Germanen überliefert ist. Trotzdem kam es dann im skandinavischen Mittelalter ab dem 13. Jahrhundert zu einer regelrechten literarischen Explosion, zu einem umfangreichen Rückgriff auf Motive und Legenden der Völkerwanderungs- oder gar Kaiserzeit. Man kann also durchaus von einem germanischen Kulturkreis sprechen, der sich in all seinen Fragmenten, Widersprüchen und Ausprägungen letztlich über Jahrhunderte gehalten hat. Aber was ist von den Ursprüngen der Götter überliefert? In dieser dritten und der kommenden vierten Folge geht es um die Weltentstehung, die sogenannte Kosmogonie, um längst vergessene Namen und Kulte, um Feuer und Eis, um Urzeitriesen und Weltenbäume, um Midgard und Valhalla. Viele kennen diese Begriffe natürlich seit Marvels Thor oder Peter Madsens sehr empfehlenswerter Comicreihe Valhalla. Allerdings ist die Vorstellung von den neuen Welten mit dem Regenbogen Bifröst als Brücke zwischen Midgard und Asgard eine recht junge Konstruktion des eben erwähnten skandinavischen Mittelalters. Die ist natürlich trotzdem sehr spannend und bildet mit Welten wie Helheim, Jotunheim oder Schwarzalbenheim den Hintergrund für einige Schauplätze in God of War Ragnarök. Doch bevor ich im vierten Teil auf diesen dichterischen Kosmos der Edda eingehe, der vielen vielleicht vertraut ist, möchte ich versuchen, etwas tiefer zu wühlen, um auf einige unbekanntere Aspekte germanischer Vorstellungswelten aufmerksam zu machen. Also, was weiß man über die Weltschöpfung abseits der berühmten Völuspá und der Erzählung von Snorri Sturluson? Was weiß man über Götter und Kulte, bevor Asgard als Halle in den Himmel verlegt und Odin zum Allvater wurde? Gibt es überhaupt ältere Spuren? Aber Vorsicht, das wird jetzt vielleicht ein wilder Ritt, bei dem ich ab und zu auch mal hin und her springe und nicht immer die Chronologie einhalten kann. Ich bitte also um etwas Nachsicht, wenn es manchmal verwirrend werden sollte. Aber fangen wir erstmal an. Der Mensch hat sich ja seit Anbeginn im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von der Welt gemacht. Von den Höhlenmalereien der Steinzeit bis zu den Felsritzungen der Bronzezeit gibt es überall in Europa bildhafte Spuren. Manchmal sind es Darstellungen von Tieren, manchmal abstrakte Zeichnungen, die mythische Wesen, Krieger auf der Jagd, bewaffnet auf Pferden oder bei Ritualen zeigen, über die man nur mutmaßen kann. Aber manchmal ergeben sich auch direkte Bezüge, wie zum Beispiel bei den Schiffen. Die sehen auf den Felsritzungen mit ihrem Bug dem prächtigen Ruderboot aus Nydam verblüffend ähnlich, mit dem im 4. Jahrhundert bis zu 45 Mann hochseetauglich unterwegs waren. Sprich, die Angeln, Sachsen und Jüten setzten auf diese Art ohne Segel nach England über. Falls ihr dieses Meisterwerk sehen wollt, das schon die Klinkerbauweise der späteren Langschiffe der Wikinger zeigt, findet ihr es übrigens im Schloss Gottorf bei Schleswig. Es gibt neben Felsritzungen auch menschenähnliche Schnitzereien sowie Skulpturen wie die berühmte 30.000 Jahre alte Venus von Willendorf sowie viele ähnliche Frauenstatuetten in ganz Europa. Sie haben natürlich nichts mit den Germanen zu tun, aber sie haben immer wieder zu Diskussionen über ein Matriarchat oder mächtige Muttergottheiten der Jungsteinzeit animiert. In nahezu allen europäischen Kulturen, von den Kelten bis zu den Slawen, aber auch in Ägypten und Asien, finden sich zumindest Indizien, die auf eine dominantere Stellung der Frau sowie die Verehrung einer großen Göttin schließen lassen. Auch das Göttergeschlecht der Vanen aus der Edda, zu dem Njörd, Frä und Freya gehören, wurde aufgrund der verehrten Aspekte der Seefahrt, der Ernte und Fruchtbarkeit weit in die Zeit der Megalithbauten und des frühen Ackerbaus zurückprojiziert. Waren diese Vanen vielleicht sogar die alten Götter vorgermanischer sesshafter Völker, die dann von eingewanderten Vorstellungen der kriegerischen Asen mit ihrem Hauptgott Odin verdrängt wurden? Ist der Vanenkrieg der Edda also der Nachhall eines tatsächlichen historischen Konfliktes? Hier muss man vorsichtig sein. Es gab schon viele obskure Deutungen. Ähnlich wie man nach dem historischen Artus fahndete, was man ja noch einigermaßen nachvollziehen kann, wollte man auch Odin aufspüren. Er sei aus dem Osten als skythischer Heerführer mit seinen berittenen Kriegern nach Mitteleuropa gezogen. Und selbst die typische germanische Betonung der Vorsilbe wurde ihm zugedichtet, da er den Stämmen damit angeblich das Ich-Bewusstsein einimpfen wollte. Aber damit kommen wir dann in den Bereich der Esoterik. Auf jeden Fall füllt die ebenso spannende wie spekulative Frühgeschichte mehrere Regalmeter in Bibliotheken. Und es gibt durchaus Indizien, dass der Vanenkrieg ein ferner Spiegel realer Vorkommnisse sein könnte. Wir wissen allerdings nur, dass wir es nicht genau wissen. Aber aus der Frage nach Ursprüngen sowie Zusammenhängen ist ja letztlich die moderne Philosophie entstanden. Immanuel Kant hat mal gesagt: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmenden Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Die Fragen der Weltschöpfung sind also nicht nur zeitlos, in ihnen steckt auch die Sehnsucht nach einer Art von Rückbindung und Sinn. Woher kommen wir? Wann fing alles an? Wer hat uns erschaffen und zu welchem Zweck? Welche Antworten hätte wohl ein Cherusker oder Swebe, ein Sachse, Thüringer oder Langobarde darauf gegeben? Sie haben es uns leider nicht direkt mitgeteilt. Zwar verweisen antike Quellen schon in der Kaiserzeit auf die mündliche Überlieferung sowie Heldenlieder, die auch noch zur Zeit Karls des Großen erwähnt werden, aber leider sind sie, bis auf das Hildebrandslied, nicht überliefert. Wer weiß, vielleicht verbirgt sich ja noch ein Schatz in einer Bibliothek. Übrigens wurden die auch von isländischen Bischöfen des 11. Jahrhunderts aufgesucht. Als die Insel also gerade frisch zum Christentum bekehrt war, reisten Isleif von Skalholt und später sein Sohn Gisur nach Westfalen, um im Kloster Herford zu studieren. Es ist möglich, dass sie dort auch eine Abschrift von Tacitus Germania fanden, denn sie war bis ins 15. Jahrhundert bekannt. Und eine der ältesten Handschriften, der berühmte Codex Hersfeldensis aus dem 9. Jahrhundert, stammte ganz aus der Nähe, aus Fulda oder Hersfeld. Und darin hat sich nach Caesar der römische Geschichtsschreiber Tacitus im 1. Jahrhundert nach Christus ausführlich mit den Germanen beschäftigt. Ob also auch die beiden Isländer darin geschmökert haben? Beruhen manche Ähnlichkeiten zwischen der Germania und der Edda vielleicht gar nicht auf unabhängig verlaufenden, aber kulturähnlichen Traditionslinien, sondern auf direkter Inspiration? Darauf komme ich vielleicht im vierten Teil nochmal zurück. Zur Weltschöpfung heißt es jedenfalls bei Tacitus: Sie preisen in alten Liedern, der einzigen bei ihnen vorkommenden Art der Überlieferung und von Geschichtsquellen, den erdentsprossenen Gott Tuisto und seinen Sohn Mannus als Stammväter und Gründer ihres Volkes. Dem Mannus schreiben sie drei Söhne zu, nach denen die zunächst am Weltmeer wohnenden Ing-Evonen, die in der Mitte Herminonen, die übrigen Ist-Evonen heißen sollen. Viel Mythologisches kann man auf den ersten Blick aus diesen Zeilen nicht lesen, auch wenn die ethnischen Interpretationen, also welche bekannten Stämme sich hinter welchem Begriff wie Ing-Evonen verbergen, ebenfalls Regalmeter in Bibliotheken füllen. Auf jeden Fall steckt in diesem Gott Tuisto das Wort Zwitter. Stellte man sich den aus der Erde stammenden göttlichen Ursprung also gleichzeitig als Mann und Frau vor? Hier unterscheidet sich die Überlieferung dann übrigens von anderen indoeuropäischen wie etwa der griechischen, in der man Himmel und Erde als Mann und Frau trennte. Dieser Zwittergott Tuisto gebar jedenfalls den ersten Menschen namens Mannus, der wiederum Stammvater dreier großer germanischer Völker gewesen sein soll. Wobei es neben ihnen laut Tacitus noch andere mit alten Namen wie die Sueben, Marser oder Vandalen geben würde, die sich ebenfalls auf alte Götter und Traditionen berufen. Diese Abfolge sowie Dreiteilung kennt man aus einigen Weltschöpfungen. Während Tacitus bei den Kulten und Glaubensvorstellungen der Germanen letztlich eine konkurrierende Vielfalt beschreibt, also kein mythologisches System oder gar ein germanisches Pantheon, sondern je nach Stamm lokale Bräuche und Götter. Das entspricht auch den archäologischen und historischen Befunden, die trotz gemeinsamer Sprache eine Kulturvielfalt zeichnen, vielleicht entfernt vergleichbar mit den indigenen Völkern Amerikas. Tacitus beschreibt zum Beispiel den Kult um die Göttin Nertus, die auf einer Ostseeinsel in einem heiligen Hain von 7 Stämmen der Sueben verehrt worden sein soll. Hat sich aus ihrer Anbetung vielleicht der spätere eddische Gott Njörd entwickelt? Er ist ja der am Meer hausende Wane, der mit seiner Schwester Kinder zeugt und damit Vater von Freya und Freya ist. Rein sprachlich würde das passen. Man kann Nertu als guter Wille übersetzen, was eine wohlwollende Göttin vermuten lässt. Aber wieso ist aus der Göttin Nertus der Germanen ein Gott Njörd der Wikinger geworden? Oder gab es von Anfang an Geschwister, nur dass das männliche, das weibliche Prinzip in der Literatur verdrängt hat? Ist Nertus vielleicht sogar ein kaiserzeitlicher Nachhall matriarchalischer Kulte der Bronzezeit? Ich komme in einer späteren Folge nochmal auf Freya und Frey zu sprechen. Hier sei nur angemerkt, dass die inzestuöse Geschwisterehe nicht nur bei den Germanen, sondern auch Griechen und vielen anderen als heilig galt und berühmte Helden hervorbringen konnte. In der Völsunger Saga ist Sinfjötli zum Beispiel sowohl der Sohn als auch Neffe des Sigmund, denn dieser hat ihn mit seiner Schwester Signy gezeugt. Bis in die Neuzeit haben Künstler wie Wagner oder Schriftsteller wie Mann das übrigens heroisch romantisiert. Nur haben sich diese Vorstellungen bei den Germanen über die Jahrhunderte natürlich gewandelt, sodass der Gott Loki zum Beispiel in seinen Schmähgedichten der Edda bereits zynisch auf diese Tradition anspielen konnte. Neben Nertus spricht Tacitus auch von den sogenannten Alkis. Damit spricht er nicht auf den großen Met- und Bierkonsum der Germanen an, sondern er meint ein göttliches Zwillingspaar, das wie Castor und Pollux als Brüderpaar in einem Hain bei den Ostgermanen verehrt wurde. Man geht aufgrund des Namens davon aus, dass es sich entweder um Elch bzw. Pferde oder aber lokale Schutzgottheiten handelte. Pferde finden sich immer wieder als Motiv auf Bildsteinen und ein direkter literarischer Bezug zu einem Brüderpaar ist vielleicht sogar in Hengist und Horsa sichtbar, die ja als Stammväter der Sachsen genannt werden. Einen historischen Nachhall gibt es eventuell bei den ostgermanischen Burgundern, denn sie kannten zumindest zwei gleichzeitige Herrscherprinzipien, die als Paar mit unterschiedlichen Aufgaben verantwortlich waren. Auf der einen Seite die kriegführenden Fürsten, die aber bei ausbleibenden Siegen oder schlechter Ernte von einem Ältesten mit eher priesterlichen Funktionen abgesetzt oder gar getötet werden konnten. Vielleicht treffen sich hier auch das junge Prinzip des Herrkönigs, der während der Völkerwanderung an Macht gewann, und jenes des alten Volks- oder Sakralkönigs, der in Friedenszeiten für den Kult und die Fruchtbarkeit relevant war. Interessanterweise spricht Tacitus im Gegensatz zu Cäsar auch explizit von Priestern, und zwar von weiblichen. Überhaupt scheint die Rolle der Frau hinsichtlich des Kultes und der Religion bei den kontinentalen Germanen wesentlich relevanter gewesen zu sein, als es die männerdominierte Edda später vermuten lässt. Seherinnen wie Weleda vom Stamm der Bructera, der im heutigen Westfalen zwischen Rhein und Lippe siedelte, genossen ein hohes, nahezu göttliches Ansehen und wurden sogar von den Römern geachtet. Sie sagte angeblich erfolgreich die Niederlage einiger Legionen voraus und trat zudem als politische Vermittlerin auf. Sie hatte also auch eine gewisse exekutive Macht. In diesem Fall geht es also nicht um Sage und Legende, denn Weleda ist als historische Person des ersten Jahrhunderts bezeugt. Allerdings wurde sie im Jahr 77 als römische Gefangene nach Süditalien verschleppt. Dort starb sie in einem Tempel der Stadt Ardea. Selbst ein Gedicht von dort ist überliefert, in dem sie als die lange aufgeblasene Jungfrau, die die Rheinwassertrinker verehren, verspottet wird. Im letzten Podcast erwähnte ich ja die Geschichte der Langobarden, die von Odin so benannt wurden, weil er sie als Erste auf dem Schlachtfeld sah. Es waren ihre Frauen und Priesterinnen, die ihnen nicht nur den Tipp gaben, so früh aufzustehen, sondern die sich selbst dort zeigten, mit ihrem langen Haar um das Gesicht, quasi als bärtige Männer verkleidet. Was einfach nur wie eine lustige Anekdote klingt, ist Teil der höchst prestigeträchtigen Ursprungssage der Langobarden und unterstreicht ebenfalls die wichtige Rolle der Frau. Sie schenkten ihren Männern nicht nur den Sieg, sondern laut dieser Legende letztlich ihre Identität. Sie ließen sie also zu einem Stamm werden. Vieles bleibt natürlich vage, aber es gibt immer wieder Indizien für verbindende Elemente, die zumindest historische oder auch mythologische Spekulationen ermöglichen. Dazu gehört auch die heilige Irminsul der Sachsen. Ob es sich um einen riesigen Baum, eine symbolische Gottheit oder eine germanische Siegessäule handelte, die an eine Schlacht erinnert, ist ebenso offen wie der Versuch, sie als eine Art Vorläufer der Weltesche Yggdrasil zu deuten, die man ja aus der Völuspá sowie der Edda kennt. Auf jeden Fall hatte die Irminsul eine so wichtige symbolische Bedeutung für die Sachsen des Frühmittelalters, dass Karl der Große sie im Laufe seines 30-jährigen Religionskrieges im Jahr 772 in der Nähe der sächsischen Eresburg zerstören ließ. Wir wissen, dass Irmin so viel wie gewaltig oder riesig bedeutet und Rudolf von Fulda überliefert, dass die Sachsen einem Baumkult frönten, was nicht nur angesichts heiliger Haine und Eichen denkbar ist, die im Zuge der Christianisierung verbrannt wurden. Denn in der Bauweise der germanischen Langhäuser kam dem Holzstamm nicht nur eine im wahrsten Sinne des Wortes tragende Bedeutung zu, manchmal bildete ein Baum auch das zentrale Element, vielleicht sogar mit heiliger Bedeutung. In der Völsunger Saga baut der König eine Halle rund um eine mächtige Eiche, die man Kinderbaum nannte. Odin höchst selbst besucht die Völsung als Greis verkleidet und stößt ein Schwert in diesen Baum, das derjenige als Geschenk erhalten soll, der es herausziehen kann. Sigmund gelingt es, aber es bringt ihm nicht nur Glück und so schmiedet sein Sohn Sigurd, der spätere Drachentöter und die nordische Variante von Sigrid dem Nibelungen, mithilfe der Zwerge aus den Bruchstücken ein Schwert namens Gram. Aber zurück zu Baum und Holz. Zumindest menschenähnliche Pfahlgötter sind seit der Bronzezeit belegt. Man hat sie in deutschen und skandinavischen Mooren gefunden, teilweise als abstrakte Figuren oder mit menschlichem Gesicht. Eine göttliche Verehrung ist also wahrscheinlich, zumal der Begriff Ase, der in der Edda verwendet wird, nicht nur einfach Gott, sondern in seiner Wurzel Ansus auch Balken oder Pfosten bedeutet. Übrigens heißt es in dem berühmten Edda-Lied Havamál: Zwei Holzmännern auf der Heide draußen gab ich weg mein Gewand. Lebend schienen sie, als sie die Lumpen hatten. Der Nackte gilt nichts. Ist das bloß die Beschreibung von mittelalterlichen Vogelscheuchen oder doch ein Nachhall von Pfahlgöttern? Letzteres ist nicht unwahrscheinlich, denn die in Holz geschnitzten Götterfiguren gab es auch an beiden Pfählen, die die Hochsitze der Wikingerzeit umrahmten. Die Norweger brachten diese bei ihrer Überfahrt mit nach Island, stießen sie vor der Landung ins Meer, um zu sehen, wo sie anlanden. Dort bauten sie dann ihren Hof. Selbst in den königlichen Namen der Goten taucht der Begriff Ase in Ancila auf, was kleiner Ase bedeutet. Und er war immerhin der ältere Bruder des historischen Königs Ermanarich, der im 4. Jahrhundert über ein Reich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer herrschte. Und wonach klingt wiederum Ermanarich? Richtig, im ersten Teil des berühmten Ostgotennamens steckt wieder Erman Irmin, sodass er so viel wie gewaltiger oder großer König bedeutet. Und damit wieder zurück zu den Sachsen des 8. und 9. Jahrhunderts. Denn sie würden mit ihrem Siedlungsgebiet im heutigen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen geografisch zu den von Tacitus erwähnten Herminonen passen, zumal ja das Wort Irmin auch in diesem Völkernamen steckt. Aufgrund der sprachlichen Gemeinsamkeit wird man dann schnell zu historischen Puzzlespielen verleitet. So wurde Irmin als Gott gedeutet und sogar mit dem germanischen Hauptgott Tyr gleichgesetzt, der in unserem Dienstag weiterlebt. Das wäre faszinierend, denn es gäbe dann natürlich eine fast tausendjährige Kontinuität. Aber wenn Irmin ein Urgott der Sachsen war, ist es wiederum seltsam, dass er nicht im sächsischen Taufgelöbnis des 8. Jahrhunderts auftaucht, wo es heißt: Ich schwöre allen Teufelswerken und Worten ab, Donar, Wodan und Sachsnot und allen Dämonen, die ihre Genossen sind. 700 Jahre nach Tacitus fällt es also schwer, wirklich alte Götter zu identifizieren, aber da ist zumindest wieder die Dreiteilung, denn neben Thor und Odin wird ja ein Sachsnot genannt, wo man vielleicht Tyr erwarten würde. Als Sachs bezeichnete man übrigens das einseitig geschliffene Haumesser der Sachsen, eine Art germanische Machete. Es war jedenfalls üblich, dass man den eigenen Volksnamen auf einen Gott zurückführte. Auch die Überlieferung der Gauten bzw. Goten beginnt zum Beispiel mit einem Gaut, der erst später mit Odin gleichgesetzt wurde. Ist also auch Gaut einer dieser alten Götter, von denen auch Tacitus spricht? Und die Königsfamilie der Svea nannten sich Ynglinger, also die Nachkommen von Yngvi, der wiederum mit dem Gott Freya gleichgesetzt wird. Ihr erinnert euch, das ist ein Vane, ein Fruchtbarkeitsgott und Sohn des Njörd. Die Svea hatten jedenfalls eine der ältesten und prestigereichsten Linien innerhalb der Abstammung, auf die sich auch norwegische Könige wie Harald Schönar gerne beriefen, um sich mit möglichst viel politischer Legitimität durch königliches Heil zu schmücken. Damit nähern wir uns zum Abschluss des Podcasts wieder der Nordsee und der Wikingerzeit. Und in dieser ist die berühmte Völuspá entstanden, vermutlich gegen Ende des 10. Jahrhunderts. In ihr zeigen sich dann die Weltschöpfung und auch die Geburt der Götter auf allerhöchstem poetischem Niveau. Aber dazu dann mehr in der vierten Folge.